Hallo liebe Leute, bevor wir tief in die aktuelle Folge einsteigen, hier noch eine kleine Info für euch.
Wir sind live am 10.01. in Hamburg mit unserem Programm inklusive Vorträge, Handpan, Rap, Podcast-Aufzeichnungen. Es wird großartig.
Im Kulturklinker in Barnbeck und alle Infos dazu findet ihr auf gleichmutproben.de inklusive der Tickets. Wir freuen uns, euch dort live zu sehen.
Juhu!
Ein herzliches Willkommen beim Podcast Gleichmutproben. Mein Name ist Alexander Metzler, ich bin Speaker, Biohacker und Experte für mentale Gesundheit. Und wie immer mache ich diesen Podcast gemeinsam mit meinem Podcast-Buddy.
Leander Greitemann, Speaker, Autor, Musiker. Ich bin heute auch dabei, glaube ich.
Du bist auch dabei. Und eigentlich, lieber Le, wollten wir jetzt eine schöne, fröhliche Folge machen zu den letzten Eindrücken von dir, von deiner China-Reise. Wir wollten ein bisschen philosophisch auf das Thema Reisen gucken, Umwelt, Kultur, Eindrücke und dann, wie das so ist im Leben, kommt dann doch plötzlich alles ganz anders.
Ja, vielleicht machen wir die Folge ja für den Podcast in 2 Wochen. Alex hatte ein bisschen technische Schwierigkeiten und hat gesagt, er braucht ein paar Minuten länger, bis wir aufnehmen. Und währenddessen saß ich eh am Laptop und habe mein E-Mail-Programm geöffnet, wollte eine kurze Nachricht rausschicken, die wichtig war. Und dann stolper ich einfach in meinem Arbeits-E-Mail-Account über eine Nachricht, wo drin so stand, hey, wir sind Dings und Dings, wir sind die Eltern von deinem Freund Dings, sage ich mal. Der ist am Wochenende plötzlich verstorben. Kannst du uns mal deine Nummer geben, damit wir dich anrufen können? Zum Hintergrund, warum was auch, was vielleicht relevant ist, der kämpft seit einiger Zeit mit verschiedensten mentalen Schwierigkeiten. Er hat sich ja, ein Freund meiner Jugend hat sich jetzt erst wieder gemeldet, weil es in diversen psychiatrischen Kliniken wurde auch zwangseingewiesen. Ich weiß noch nicht, woran er gestorben ist, warum er gestorben ist. Ich weiß nur, dass er gestorben ist und es hat mich krass bewegt und deswegen habe ich gerade zum Eis gesagt, ich kann nicht jetzt über Reisen sprechen und in normaler Lockerheit irgendwie so tun, als wenn nichts wäre. Kann sein, dass es trotzdem locker wird, auch das wäre in Ordnung. Aber ich dachte, ja, wenn wir jetzt eh schon da sind, ich kann gerade nichts machen, ich warte auf den Rückruf. Können wir vielleicht genau darüber sprechen. Also das Einzige, was ich jetzt authentisch machen kann, ist darüber zu sprechen, also wie es mir geht, wie ich damit umgehen kann. Und ist natürlich auch krass, also wann hat man die Möglichkeit, dann in dem Moment frisch, also ich habe original vor 7 Minuten diese Nachricht bekommen, kurz die Bella in den Arm genommen und jetzt sind wir hier und können mal gucken, worüber wir sprechen. Wir können über den Umgang mit Schicksalsnachrichten sprechen, über mentale Gesundheit, über alles Mögliche. Auf jeden Fall nur über dieses Thema, über ein anderes Thema könnte ich jetzt nicht sprechen. Und da heute auch schon die Folge rauskommt und ich es eh verarbeiten muss, können wir das auch live on air tun. Wenn ich zwischendrin einen Anruf von den Eltern bekomme, zufällig, weil die gerade auch in die Mails reingucken, dann haben wir eine kurze Unterbrechung. Das ist das Thema unserer Folge, Leute.
Ja, haben wir uns so nicht vorgestellt, ist aber so wie das im Leben so ist, stellen wir auch uns alles nicht unbedingt so vor, wie es dann kommt und dann müssen wir aber irgendwie damit umgehen.
Ja, ich weiß ja noch nicht, warum, sorry, dass ich da rein, ja, ich weiß ja noch nicht, warum er gestorben ist, aber plötzlich verstorben, also die Vermutung liegt nahe, dass es irgendwas mit seiner Erkrankung zu tun hat. Das heißt, das fände ich zumindest jetzt zum Start auf jeden Fall auch ein super wichtiges Thema, weil ich da echt auch über den Umgang mit ihm, du hast ihn ja auch kennengelernt, er war am Festival auch kurz da. Vielleicht haben ein paar von euch ihn auch kennengelernt, er ist nämlich ein total kommunikativer Typ eigentlich. Mhm. Er hat damit ziemlich vielen Leuten gequatscht, glaube ich auch. Das ist so ein wichtiges Thema, so, und so krass, was das verändert, so, und was das, wie es so ein Leben aus der Bahn werfen kann. Ja, so, deswegen kann ich mir gut vorstellen, darüber jetzt am Anfang zu sprechen. Aber du wolltest auch was sagen, sorry.
Ja, ich habe jetzt auch nicht so, ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen überrumpelt. Ich habe jetzt auch nicht so den richtigen Plan. Ich kann nur sagen, ja, ich habe ihn auf dem Festival auch kennengelernt. Er war da eigentlich sehr dankbar für das Festival. Er hat gesagt, er hat hier so viele tolle Leute kennengelernt. Er ist gerade so begeistert von dem Spirit des Festivals und so dankbar für die Menschen, die da sind. Er musste ein bisschen früher gehen, und sagte noch, er würde jetzt noch super gerne hier bleiben, weil der Spirit hier so toll ist und so. Mhm. Und ich hatte ihm auch angeboten, dass wir mal einfach ausführlich sprechen können, weil ich ja so bei mentaler Gesundheit ja auch einiges zu erzählen habe, wenn es auch schon sehr lange in der Vergangenheit liegt. Aber das ist manchmal ja hilfreich, wenn man sich mit jemandem unterhalten kann.
Aus erster Hand meinst du? Also, ja. Weil du hast natürlich auch so was zu mentaler Gesundheit zu erzählen, aber du kannst halt wirklich authentisch von dir berichten. Ja,
ja, ja. Ja, also vielleicht für die, die das nicht wissen, kurzer Hintergrund, zwischen 25 und 35 hatte ich so im Jahren hatte ich so in einem Zeitraum von plus minus 10 Jahren mit phasenweise schweren Depressionen zu kämpfen, mittlere Depressionen bis schwere Depressionen und also das ist wirklich krasse Herausforderung. Und deswegen biete ich das auch gerne an, weil das manchmal sehr hilfreich sein kann, mit jemandem zu sprechen, der das Ganze auch hinter sich gelassen hat, auch erfolgreich hinter sich und langfristig hinter sich gelassen hat, dass das einfach Mut macht. Und wie das so ist, wir sind dann so verblieben, ja, wir melden uns mal vielleicht, mal gucken oder so. Und ja, und da jetzt höre ich das, das ist so mein Stand dazu. Ja,
ja, ist krass. Ja, ich merke auf jeden Fall im ersten Moment, als ich die Nachricht gelesen habe, das ist so der Teil von dem Umgang damit, über den wir potenziell auch sprechen können. Und meine Therapiesitzung dann hier ist, dass so in dem Moment, als ich diese Nachricht gelesen habe, war so gleichzeitig, ist so eine körperliche Reaktion erfolgt, aber gar nicht unbedingt eine mentale oder emotionale. Es war total spannend zu beobachten. Also es ist wirklich so wie so eine Schockwelle durch meinen Körper, so wie so eine Gänsehaut, aber not in a good way. Mhm. Also so wirklich so einmal so durch, so puff, als wäre das wie so ein schneller Bodyscan, so von den Händen bis in die Füße, so wirklich mich so ein Schauer durchlaufen, habe ich auch noch nicht so oft erlebt in der Form. Und gleichzeitig aber nicht, konnte ich es gar nicht so richtig fassen. Also so, es kam keine emotionale Reaktion. Also das ist irgendwie interessant jetzt, wenn ich da so drüber nachdenke, dass halt eine körperliche Reaktion kam, aber keine emotionale, dass ich irgendwie direkt traurig war oder gedacht habe, oh, der Arme oder keine Ahnung was. Das war erstmal auch so gar nicht realisieren, so, hä, was? Wie? Also so, und dann auch direkt die Irritation, und ich glaube, das kennen auch einige, die so Nachrichten schon mal gehabt haben, dass keine sofortige emotionale Reaktion kommt. Du denkst, hä, bist du ein Stein, Alter? Da steht gerade, der ist gestorben, vielleicht hat er sich umgebracht, ich weiß es nicht. Und da ist keine Reaktion. So, das ist auch irritierend irgendwie, wenn da erstmal so eine Leere ist. Aber dadurch, dass wir ja auch, haben wir ja, glaube ich, haben wir im Patreon, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Über den Verlust im engeren familiären Umfeld vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr jetzt am Wochenende. Und dem, es klingt dann so trivial, wenn man es vergleicht, aber auch dem Verlust von Schnarchi, unserer geretteten Straßenkatze, auch kurz davor, was uns auch echt hart erwischt hat, war ich das auch schon gewöhnt. Und im Umgang mit unseren Themen habe ich ja sowieso keinen Anspruch an meine Emotionen, dass sie auf irgendeine Art sein sollen, also im besten Fall. Und deswegen habe ich mich jetzt da nicht drin verloren, aber ich kann mir vorstellen, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dass man auch so ganz hart mit sich selber sein kann, wenn dann irgendwie eine emotionale Reaktion ausbleibt im ersten Moment. Und muss auch gar nicht. Kann auch sein, dass es einen sofort packt. Bei anderen Nachrichten kenne ich das auch, dass man sofort in Tränen ausbricht. Es ist einfach nicht planbar, so wie, ob der Körper mit Starre reagiert und vielleicht sogar erstmal Wochen nicht weinen kann und dann irgendwann vielleicht in Tränen ausbricht oder man nie weinen kann, sondern das immer innen bleibt. Ist halt so, wie es ist. Naja, und jetzt merke ich auf jeden Fall, dass es so Stück für Stück mich halt immer mehr packt. Und ich so, also ich habe echt so die ganze Zeit so ein bisschen Tränen in den Augen und so eine krasse, Schwere und denke so vor allem an Tobi einfach, wie schwer er es auch gehabt hat. Und ich habe das halt sehr nah miterlebt und hat mir einfach so leid getan.
Du hast ja oft versucht zu helfen, mit ihm zu sprechen,
ja,
Tipps zu geben,
alles
zuzuhören. Ja.
Ich bin einfach richtig froh, dass ich mit reinem Gewissen hier sitze. So. Also, dass ich alles gegeben habe, jeweils in den Momenten. Habe ihn noch vor kurzem besucht. War er da noch in der geschlossenen? Ja, ich glaube, da war er gerade noch in der geschlossenen auch. Und bin da vorbeigefahren, auch wenn ich da gar keinen Bock drauf hatte, dann diese Reise zu machen und da auch, boah, dahin und so. Und gleichzeitig dachte ich, nee, ich muss jetzt für ihn da sein, dass das mit dem Festival geklappt hat und so. Da bin ich total froh und gleichzeitig, ja, tut es mir für ihn halt super leid, dass er es so schwer hatte. Also wie gesagt, wir wissen es Stand jetzt nicht. Es kann sein, dass er einfach normal dumm vom Auto überfahren worden ist und das ist gar nichts mit seiner mentalen Gesundheit oder nicht direkt was mit seiner mentalen Gesundheit zu tun hat, dass er gestorben ist am Wochenende. Ja, aber so oder so ist die Nachricht jetzt irgendwie nochmal so, oh, dass ich so am nochmal ganz anders irgendwie mitleide oder mitfühle mit ihm.
Und das, was du so beschreibst von der Reaktion auf die Nachricht, das finde ich auch insofern lebensphilosophisch, also von unserem Thema ausgehend jetzt mal mit der Distanz der zweiten Person, die ihn jetzt nicht so gut kennt, finde ich das schon auch spannend, weil man ja irgendwie so denkt, okay, die Nachricht kommt und irgendwie die natürliche Reaktion wäre, es müssten sofort einem die Tränen reinschießen und so weiter. Und da habe ich mich gleichzeitig auch gerade gefragt, woran liegt es denn, dass wir so eine Erwartungshaltung an uns selbst haben, wie unser Emotionskörper auf so krasse Nachrichten reagiert. Und einerseits glaube ich einfach, also es muss auch einfach was im Gehirn passieren, weil so eine Nachricht ist, glaube ich, nicht auch direkt so verarbeitbar. Das ist ja, ja. Sowas, was, das kommt so als Information und steht so im Raum und du kannst es erstmal gar nicht glauben. Also das ist so wie so ein Fremdkörper in der Realität. Also so fühlt sich das an. Ich erinnere mich noch an den Anruf meiner Mutter an Nikolaustag von vor zwei oder drei Jahre her, als mein Papa gestorben ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Die Zeit ist ja dann auch irgendwie so eine irrelevante Einheit. Aber du hast einen ganz normalen Morgen, du machst dich fertig, du hast deinen Tag so vor Augen, ungefähr, wie der jetzt laufen wird. Termine hier, Termine da, noch einkaufen gehen müssen oder whatever. Und dann kommt so eine Nachricht, mit der du einfach im Minusbereich gerechnet hast, also einfach nicht nur nicht, sondern auch gar nicht in Erwägung gezogen hast, dass sowas kommen kann. Und dann kommt dieser Anruf und der sagt, Papa ist gerade gestorben. Und ich muss, aber auch da war es bei mir so, dass ich überrascht war, wie ruhig und wie funktionell geradezu ich reagiert habe. Ich habe gesagt, so, Mama, okay, gut, das ist jetzt passiert, alles klar, wie geht's dir? Pass auf, ich ziehe mich an, ich sage Jolli Bescheid, wir sind in einer Viertelstunde bei dir, sie wohnt ja im gleichen Ort, ich habe noch im Bad gestanden und da war ich selbst überrascht, als ich dann so aufgelegt habe, ich so, du bist gerade die Ruhe selbst irgendwie, du bist gerade, das ist nicht das, wovon du Angst gehabt hast, also dieser Zusammenbruch oder irgendwie Panik oder, sondern so, wow, krass. Und irgendwie atmen und auch irgendwie so eine Ruhe im Hirn auch. Also Trauer kam dann tatsächlich auch erst dann später, als ich dann unten war und er lag ja noch im Schlafzimmer und ich war dann noch eine Zeit lang allein und konnte mich dann auch verabschieden von ihm. Wir haben das irgendwie schön hingekriegt als Familie damals, weil wir uns alle versammelt haben und den ganzen Tag zusammen verbracht haben. Etwas, was auch sonst nie passiert im Alltag. Wenn alles normal gelaufen wäre, hätten wir uns alle an dem Tag nicht gesehen. Jeder wäre arbeiten gewesen oder hätte seine To-Do-Listen. Und so waren wir alle den ganzen Tag zusammen, haben uns super lange Zeit gelassen, uns zu verabschieden. Da sind dann viele Tränen geflossen und so weiter. Aber so dieser erste Moment, da war ich selbst erstaunt, wie ruhig und wie klar und wie, ruhig und klar ist irgendwie so. Also so war das bei mir. Und ich glaube halt auch, dass diese Erwartungshaltung an uns selbst, wie das so wäre, glaube ich, ist auch, und das wäre ja eigentlich ein Thema gewesen, worüber wir heute hätten sprechen wollen von deiner China-Reise, das werden wir dann noch nachholen, also kulturelle Prägung. Wir kriegen ja in den Medien, in Filmen, in Serien auch oft von Schauspielern sozusagen gezeigt, in Anführungszeichen, wie man zu reagieren hat auf eine schwere Nachricht. Also Drama,
schreien, heulen, sich an die Wand trommeln, sonst irgendwas, also Weltuntergangsszenario, aber die Realität ist vielleicht viel stiller, viel, viel stiller und tiefer und kraftvoller. Und wenn das so kommt, wie es uns immer gezeigt wird, dass man in Tränen zusammenbricht und am Boden liegt, dann ist es halt so. Aber ich glaube, wir beide würden dann sagen, all das, dieses gesamte Spektrum ist einfach auch völlig in Ordnung. Es ist dann, wie es ist.
Ja, total. Ich glaube, das ist super wichtig, so im Umgang mit solchen Nachrichten und mit Trauer auch, dass wie im Leben allgemein natürlich, da auch den Gleichmut zu proben, also gleichmütig damit umzugehen, mit dem, was da ist. Und zwar nicht nur mit dem, was draußen da ist und vielleicht sogar auch in dem Moment vor allem weniger mit dem, was draußen da ist. Da weiß nicht, ob man direkt jetzt dann sagen muss, ich finde das jetzt vollkommen, also so den Fokus darauf zu legen, ich muss jetzt gut finden, dass er gestorben ist oder sowas. Da würde ich auf das Außen würde ich da erstmal gar nicht, das würde ich einfach als Gegebenheit hinnehmen, wenn es einem gelingt. Das ist ja auch erstmal die Frage, schafft man das überhaupt erstmal zu realisieren, so in diesen Phasen der Trauer, durch diese Kübler-Ross-Kurve nennt man die, glaube ich, wo man so mit auf Veränderungen oder Trauer reagiert und dann verneint man es erstmal, es kann doch gar nicht wahr sein, ist es wirklich so, und dann ist man im Widerstand und so geht diese Phasen durch. Und aber das eher vor allem mit dem Innen einverstanden zu sein, also darauf den Fokus zu legen und nicht zu versuchen, also das Außen kann man ja sowieso nicht ändern, ist dann halt sehr final oft bei solchen Schicksalsschlägen, vor allem wenn wir jetzt eben über Tod sprechen. Aber bei anderen, gerade das Innen erstmal so hinzunehmen, wie es ist und erstmal deine Trauer, seine Reaktion nicht anders haben zu wollen, als sie ist, ist, glaube ich, eben im Leben allgemein gut und in solchen Situationen nochmal ganz, ganz besonders. Und da einfach, wenn es geht, sich halt den Raum zu nehmen, sich das anzugucken. Und dann kann man immer noch, wenn man merkt, so ist jetzt ein halbes Jahr rum und ich hänge krass in dieser Trauer fest und ich kann kaum mein Leben leben, weil ich so in dieser Trauer hänge, dann würde ich sagen, spätestens dann ist vielleicht auch mal Zeit, nicht nur einfach das alles so hinzunehmen, wie es ist. Kann natürlich auch gut sein, dass man so in der Trauer drin hängt, weil es einem eben nicht gelingt, das so die Gefühle so zuzulassen, sondern weil man halt in vielen Ebenen im Widerstand ist. Aber da dann sich Hilfe zu holen, mal Therapie zu gehen und sich das anzugucken, ist sicherlich auch eine gute Idee, wenn man das Gefühl hat, ich bin ja gar nicht mehr lebensfähig, dann nicht einfach nur zu sagen, ja, alles kommt, wie es kommt, sondern kann ich vielleicht akzeptieren, dass es gerade so ist und gleichzeitig trotzdem überlegen, so, und was kann ich jetzt noch anders machen im Umgang damit? Vielleicht finde ich noch einen eleganteren Weg, damit jetzt umzugehen, dass ich einfach wieder lebensfähig bin für mich und für andere. Aber das ist jetzt nicht was man sofort machen muss, und es ist total natürlich, dass einen das über Monate und zum Teil über Jahre begleitet, die Trauer, und dass das immer mal wieder kommt, besonders wenn die Liebe halt besonders groß war.
Ja, ich glaube, dass das immer mal wiederkommt, ist ja auch völlig, völlig normal. Und ich glaube, das ist auch, gehört auch einfach zum Leben dazu. Also wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, dass man so Momente hat, die unterschiedlich sich auch darstellen. Also bei mir ist das so, manchmal kommt dann Trauer, wenn ich an meinen Dad denke und so. Und manchmal lache ich aber auch, wenn ich so, ich will irgendwas bauen. Und dann habe ich so, also ich habe ja auch schon in anderen Folgen, glaube ich, mal erzählt, oder war es in meinem Podcast hätte ich schon, ich weiß gerade gar nicht mehr, dass mein Papa für mich irgendwie gar nicht weg ist. Also klar ist er nicht mehr physisch da, aber irgendwie habe ich so das Gefühl zu ihm, die Präsenz des Seins meines Dads hat sich in meiner Wahrnehmung gar nicht verändert irgendwie. Das ist so, als wäre er noch da. Und manchmal frage ich ihn halt so ganz simple Sachen, Vater, was nehme ich denn da jetzt für ein Werkzeug oder wie würdest du das jetzt machen? Und dann stelle ich mir vor, wie er sagen würde, Bub, das machen wir so und so. Und dann manchmal ist es komisch und ich lache, und manchmal, jetzt gerade fühlt es sich auch eher traurig an, wenn ich so gerade in das Gefühl reingehe. Und es ist ganz normal und fein und finde auch ein wichtiger Teil des Lebens, dass wir diese Momente zulassen und ehren und wertschätzen auch, und nicht so das dann wegdrücken wollen oder das ist doch irgendwie ganz, also es ist doch das Menschlichste, dass wenn die Menschen, die uns am Herz liegen, nicht mehr da sind, dass wir hin und wieder mit offenem Herzen, wie auch immer sich das dann gestaltet, an sie denken und ja, die für uns präsent sind. Dafür muss man noch nicht mal auf den Friedhof gehen. Das ist ja dann auch manchmal so, dass man, das sind dann wieder so kulturelle Dinge, ne, dass man denkt, okay, es ist eine Verpflichtung, dass ich, weiß ich nicht, einmal im Monat am Grab sein muss oder keine Ahnung. Aber ich finde diese Momente, die so von selbst kommen im Alltag, weil da eine Erinnerung ist, weil da eine Frage ist, weil da ein Gedanke kommt oder auch manchmal hat man ja auch so Rückblicke auf dem Handy, wenn die dann so in der Fotogalerie so Rückblicke und dann ist er da auf einmal, wo wir in Schottland unseren letzten Urlaub zusammen gemacht haben und dann kommen da Gedanken aus dem heiteren Himmel und manchmal fließt da ein Tränchen und manchmal lächel ich und denk so, ja, das war voll der schöne Urlaub, voll die schöne Zeit. Und das finde ich auch, das finde ich ein richtig starker Aspekt am Menschsein, dass wir diese Fähigkeit haben, das in unserem Herz zu tragen.
Ja, total. Und ich glaube, auch hier ist wieder, auch im Umgang dann mit der Trauer, ist halt der berühmte Fokus auf den jetzigen Moment so wichtig. Und ich glaube, der Schmerz ist besonders, oder das Leid, würden wir buddhistisch sagen, besonders groß, wenn wir halt eben nicht im Moment sind, sondern in Vergangenheit oder Zukunft. Das heißt, wenn ich zurückdenke, also ich glaube, so was ein ganz anstrengender Gedanke ist, der auch natürlich ist, dass er kommt, aber halt überhaupt nicht hilfreich ist, ich hätte noch mehr das machen müssen. Ich hätte noch viel mehr die Person sehen sollen. Hätte ich nicht das gemacht, dann wäre das niemals passiert. Ich hätte mich mehr kümmern müssen. Ich hätte mehr das. Ist alles in der Vergangenheit, hilft gar nichts. Als kleine Learning für die Zukunft, als Erkenntnis, kann man sich das auch mal geben, mal kurz reinzuspüren und sagen können, möchte ich denn das bei meinen anderen Menschen zum Beispiel was anders machen in der Zukunft? Möchte ich vielleicht für mal das andere Elternteil, was noch da ist, jetzt dann, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte gerne noch mehr Zeit mit dem verbracht, gut, dann nutze ich diese Erkenntnis jetzt, um das halt mit dem anderen Elternteil dann jetzt mehr zu machen. Ist das doch super. Aber sich da drin so zu verlieren, das bringt halt überhaupt gar nichts. Und du, wenn die Erkenntnis erst kam durch den Tod, ja, vorher hattest du diese Erkenntnis nicht, weil die Person vorher noch nicht gestorben ist. Das bringt nichts zu sagen, ja, das habe ich da falsch gemacht. Nee, du hast deinem damaligen Wissensstand alles genau so gemacht, wie du es für richtig gehalten hast. Und jetzt dann nach einem anderen Ereignis zu sagen, das hätte ich aber anders machen sollen, ist völliger Quatsch, weil dafür musste die Person sterben, dass du dieses Erkenntnis gehabt hast. Und deswegen bringt das jetzt nichts, da in der Vergangenheit so krass rumzudenken. Das ist so der eine Ding, was, glaube ich, die Trauer, was so weg von der Liebe und dem Mitgefühl bringt und hin zu Mindfuck-Gedanken.
Und Verzweiflung auch so.
Und so, das in die Zukunft ist natürlich das, oh Gott, ich kann jetzt nie wieder das. Ich werde nie wieder dies tun können. Ich werde da, also so, und das wird jetzt immer so bleiben, das Gefühl. Also gerade diese Gedanken in die Zukunft, was das jetzt bedeutet und bedeuten kann, selbst wenn das noch nicht mal bewusste Gedanken sind, die man so fassen kann, ist das auch nochmal eine ganz eigene Ebene von Leid, die der Verstand erzeugt, die mit dem jetzt gar nichts zu tun hat, weil, wie du so schön gesagt hast, dein Vater wäre genauso wenig jetzt da, wenn du hier den Podcast aufnimmst. Ne? Also er ist ja nicht, der ist gerade genauso wenig da oder nicht da in deinem Leben, egal ob er lebt oder nicht. Also du würdest jetzt gerade nicht mit ihm sprechen und dann jetzt zu denken, das ist nur ein Gedanke an die Zukunft wieder, wenn du denkst, ja, aber ich würde ihn ja gleich, ja, aber bleib doch im Jetzt, es geht doch um Jetzt. Und eigentlich streng genommen hast du so viele Jetzt-Momente in deinem Leben gehabt, wo du deinen Vater auch nicht anrufen konntest und ihn auch nicht um Hilfe fragen konntest. So, wenn man so hart drauf, also hart, des Harten im Jetztsein sozusagen drauf guckt. Und dann fühlt sich die Qualität vielleicht auch nochmal anders an, wenn ich merke, nee, was ist denn jetzt? Und kannst du denn jetzt erstmal damit einverstanden sein? So, es geht gar nicht für um immer, sondern immer nur wieder für um jetzt, weil für um immer weißt du eh nicht. Das gibt's halt nicht. Es gibt immer nur wieder neuen Moment. Und das, wenn man das, je mehr wir das kultivieren, glaube ich, desto weniger oder desto größer ist die Chance, dass es uns halt nicht völlig zerreißt. Das kann dann immer noch passieren. So. Und dann gehen wir halt damit um.
Also dir geht es bei deinem Punkt jetzt vor allen Dingen darum, dass wir gedanklich nicht zu viel mit da rein denken in die Vergangenheit und die Zukunft und damit das Leid noch vergrößern. Ne? Weil das ist ja schon ein radikaler Ansatz, das jetzt so radikal aus dem Jetzt zu sehen. Aber dir geht es eben darum, diesen Mindfuck nicht zu vergrößern,
ja.
Auf künstliche Art und Weise dann.
Richtig.
Das, sondern dass wir in der natürlichen Trauer bleiben können, einfach
genau,
ohne.
Genau, dass das.
Ja,
ja, dass das Gefühl, ich glaube, dass die Qualität der Trauer dann anders ist.
Mhm.
Dass da immer noch irgendeine Form von Schmerz vielleicht da ist, irgendeine Form von Trauer eben. Aber die Qualität des Gefühls kann sich grundlegend verändern, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt für alle Ewigkeit schon mittrauern. So, dann trauerst du nicht nur um den jetzigen Moment, was gerade da ist, und siehst das Gefühl und spürst das auch und übersiehst dann auch vielleicht die Liebe, die auch da ist, die es auch braucht, sonst würdest du gar nicht trauern. Und die Liebe ist so ganz raus, sondern es ist nur dieses, oh Gott, und dann passiert das und dann noch Selbstmitleid. Ich will doch das, ich wollte, dass er noch das macht und wie viel hat das eigentlich noch mit der Person zu tun? Und das ist alles total in Ordnung und die dürfen auch sein, diese Gedanken. Aber wenn ich mich darin verliere, glaube ich, dann kriege ich von der echten Trauer und dem echten Gefühl, was da ist, gar nicht mehr unbedingt so viel mit, was jetzt gerade da ist und gesehen werden will. Und bin nicht so sehr im Kopf, sondern auch mehr im Herz und im Gefühl.
Das war auch mal, als ich so ganz am Anfang auch mit Spiritualität mich mehr beschäftigt habe, war so eine Frage, die ich mir damals stellte, war so, wo es so um Thema Erleuchtung ging und Pure Bliss und bla. Also ich habe mir das dann immer so vorgestellt, dass man dann die ganze Zeit in so einem Glücksgefühl ist, strahlt, dauerhaft lächelt. In so einem, und dann habe ich mich gefragt, ja, also ist es dann, wenn man auf den spirituellen Pfad geht, ist es dann schlecht, wenn man Emotionen hat wie Trauer oder Wut oder Hass sogar. Also so Kategorien gut, schlecht. Und das ist ja eine nachvollziehbare Frage, wenn man so anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, überhaupt mal auf seine Emotionen zu gucken, was macht das Herz aus einer Situation, was macht der Verstand aus einer Situation. Also wenn man damit anfängt, das zu beobachten und guckt, wie groß eigentlich das Spektrum ist an Gefühlen und Gedanken, die wir so produzieren in uns, also unsere Innenwelt mal wirklich beleuchten und der Raum geben, da finde ich das auch eigentlich eine ganz legitime Frage, die man sich so am Anfang stellen kann. Ja, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Gibt es da Kategorien? Darf ich das sein und das darf ich nicht sein? Und diese Gedanken und diese Gefühle, die dürfen sein auf dieser Reise, aber diese Gedanken und Gefühle, die will ich jetzt nicht mehr haben. Und ja, vielleicht für Menschen, die neu in unseren Podcast kommen und vielleicht die uns jetzt auch zum allerersten Mal hören, dieses komplette Spektrum ist halt völlig menschlich, völlig in Ordnung, darf sein, dem darf Raum eingeräumt werden und es darf vor allen Dingen beobachtet werden. Und so darf auch zum Beispiel Trauer beobachtet werden. Also wir dürfen mal in der Trauer sein, wir dürfen uns aber auch dann bewusst machen und das hilft dann vielleicht auch bei der Trauerbewältigung, dass die Trauer und die Gedanken, die wir uns darum machen, auch letzten Endes eine Reaktion von uns darauf sind, die sein darf, die sich ihren Raum nehmen darf, die dann aber auch, wenn wir sie mit so einer kleinen Distanz beobachten und nicht komplett dann dauerhaft darin aufgehen, die sich dann auch, wenn sie ihren Raum gehabt hat, auch wieder dann Teil des normalen Lebens werden darf. Im Sinne von, es kommen mal Erinnerungen und so weiter, aber wir sind dann nicht dauerhaft, oder es kann dabei helfen, sagen wir es mal so, dass wir dann nicht dauerhaft in so einer Trauer gefangen sind und eben auch an der Stelle das gute Gefühl, dass all dieses Spektrum an Gefühlen und vielleicht kann es ja auch sogar sein, dass wir eine Person, die aus unserem Leben geht, dass wir die verurteilen. Wie kann die uns eigentlich allein lassen? Wie kann die uns hier zurücklassen? Wie kann die denn einfach sterben? Das kann doch nicht sein. Wir hatten doch noch dies und das vor. Also auch so ein Gedanke, der erstmal, wenn man ihn so formuliert, klingt es ja erstmal abwegig. Wie können wir eine Person verurteilen, die gerade gestorben ist? Die hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Aber auch das ist eine menschliche Reaktion. Auch die darf sein in dem Moment und beobachtet werden. Und dann nimmt sie sich ihren Raum und dann geht sie wieder. Also das ist eigentlich so Ale, du stimmst mir da hoffentlich zu oder ergänzt noch was Schlaues, aber ich würde sagen, das ist, darum geht's, dieses Spektrum zu beobachten, sich immer wieder darüber klar zu werden, Raum einzuräumen, all diesen Emotionen und Gedanken und die aber auch zu beobachten und bewusst wahrzunehmen, dass die nicht immer unterbewusst durchs System tickern und da machen, was sie wollen, sondern dass wir uns einfach darüber bewusst sind und dann mit ihnen arbeiten, mit ihnen sein, mit ihnen leben.
Ja, und wenn wir den Widerstand gegen sie aufgeben, dann kann es halt gut sein, dass sie auch viel schneller wieder gehen, als wenn wir denen Bedeutung geben, denen versuchen zu erklären, warum ist das jetzt wieder so, warum muss ich jetzt das wieder denken, warum muss es wieder so schwer sein. Dann gebe ich dem viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich es einfach nur sehe, oh, da kommt gerade eine Schwere. Ich gerade zum Beispiel, das hilft mir auch, das nochmal zu formulieren, habe auch gerade so permanent so ein anderes Körpergefühl, vor allem so im Brust- und Bauchbereich, irgendwie so eine Schwere und wie so eine Wärme bis Hitze irgendwie so in dem Bereich, die so voll so, oh, und so eine allgemein so eine Schwere einfach da im, ob der Nachricht einfach des Todes, wo mein Verstand ja interessanterweise, also ein Teil meines Gefühls ist neben der Tatsache einfach, dass er jetzt nicht mehr da ist offensichtlich, wenn die E-Mail erstmal echt ist, so. Also ich habe ja nur Wörter, also ich habe ja nur Nullen und Einsen hier gerade als Info. Mhm. Und mein Körper hat echte Reaktionen drauf. Aber auch die Reaktionen sind nochmal besonders durch die Deutungen. Also die Deutungen haben auch dann wieder, also es ist gar nicht nur jetzt die, sozusagen, also es ist ja auch die Deutung, dass, oh was, wenn er sich selber sogar, wenn es so schlimm war, dass er sich selber was angetan hat, das ist der Teil meiner Deutung gerade, die es nochmal intensiver macht. So. Also als wenn er jetzt einfach nur über die Straße gehen wollte und wie jeder andere Mensch einfach einen Verkehrsunfall einfach, wo nix oder keine Ahnung, es ist eine ganz andere, ist körperlich irgendwas gewesen. So, die Deutung, er ist deswegen gestorben, intensiviert das Gefühl. Das ist so, obwohl ich es gar nicht wissen kann.
Und wir wissen es nicht, genau, wir wissen es an diesem Zeitpunkt nicht.
Ja. Ist total spannend, wie kreiert das ist. Ne? Und in manchen Fällen weiß man es vielleicht bis seinem Lebensende nicht. Und auch da, sich nicht in seinen Deutungen zu verlieren, ist natürlich auch Gleichmut. Ich kann dann trotzdem immer noch trauern um die Person, aber muss ich jetzt mir auch schon um eine Sache Gedanken machen und die glauben, wenn ich gar nicht weiß, wie es wirklich war. Mhm. Wenn ich gar nicht weiß, was die Beweggründe waren, weil wenn ich gar nicht weiß jetzt auch, was die Ursache ist. Das glaube ich auch immer wichtig, sich das vor Augen zu führen. Wie viel davon, auch von dem Gefühl der Anstrengung oder des Trauerns oder des von jedem Gefühl, ist immer ganz viel Deutung dabei. Ganz viel einfach, was mein Verstand da reindeutet, was völliger Quatsch sein kann, was gar nichts mit irgendeinem echten zu tun hat. Mhm. Ja, diese Nachricht hatte nichts zu tun damit.
Okay.
Ich habe mein Handy auf laut gemacht.
Das war auch direkt meine Deutung, dass jetzt eine Information reinkommt.
Ja, und ich würde aber gern nochmal, jetzt haben wir doch relativ viel über den Umgang damit gesprochen, was auch total sinnvoll ist, weil genau das machen wir ja gerade. Wir haben eine krasse Nachricht bekommen, für mich nochmal mehr als für dich. Mhm. Und wir gehen damit um und sprechen darüber. Also total wirr auf irgendeiner Ebene. Ich denke, die ganze Zeit denke ich so, wir haben ja auch vorher, bevor wir aufgenommen haben, haben wir gesagt, komm, wir drücken einfach mal, wir sitzen jetzt hier, wir hatten vor aufzunehmen, ich kann eh nichts gerade machen, wir drücken einfach auf Record und wenn wir am Ende das Gefühl haben, ich habe auch gar keine Lust, das zu teilen, dann teilen wir es nicht und auch das hilft mir gerade damit, dass ich nicht das Gefühl habe, ich arbeite jetzt, obwohl ich eigentlich das verarbeiten könnte. Aber dadurch, dass wir das zum Thema machen, ist so habe ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir können darüber sprechen. Und wenn wir Lust haben, das mit euch zu teilen, dann hört ihr das. Und wenn nicht, dann war es halt ein Gespräch zwischen Alex und mir darüber. Und ich würde gern jetzt nochmal, nachdem wir eben über diesen Umgang gesprochen haben, nochmal, unabhängig davon, ob der Tod jetzt was mit der mentalen Gesundheit und Ungesundheit vor allem zu tun hatte, würde es, weil das Thema mich halt gerade so umtreibt, vielleicht auch gerne noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Zumal ich interessanterweise gerade meinen Pulli, krass, wie vielen Ebenen passt das denn zusammen? Ich habe ja gesagt, wollte eine Mail schreiben und da habe ich Tobis E-Mail-Adresse Den Namen, naja, ist immer noch ein bisschen abstrakt.
Ah, hast du schon gesagt.
Ich habe ihn auf jeden Fall gesagt, können wir mal gucken. Ist ja immer noch nicht der volle Name. Naja, auf jeden Fall habe ich die E-Mail bekommen, weil ich eine andere E-Mail schreiben wollte. Und das war, weil ich bei Kamuschka auf ihrem 10-Jahres-Jubiläum spreche und da eventuell auch zur nächsten Release ihrer Klamottenlinie, und zwar Mental Health Matters. Der Pulli steht da hinten drauf, den ich gerade anhabe. Da steht Mental Health Matters drauf. Ist von Kamuschka. An die wollte ich eine E-Mail schreiben, weil ich dankenswerterweise da einen Vortrag halten darf. Eben auch zu diesem Thema, weil die nächste, die bringt jetzt irgendwie Mental Health Still Matters oder so, nochmal andere Pullis raus. Der wollte ich eine E-Mail schreiben. Darüber habe ich die Nachricht bekommen. Und jetzt, und ich habe halt am Hand von meinem Freund nochmal gemerkt, wie krass das halt einfach wahr ist. Also wie sich ein Leben verändern kann, wenn also natürlich bei aller Form von Krankheit, das ist, finde ich, auch nochmal so wichtig, das zu sehen, so bei diesem, vor allem bei diesem ganzen neoliberalen Leistungsgesellschaftsschwachsinn, so im Sinne von, du kannst alles schaffen, ne, und es liegt nur an dir. Nee, dann kommt halt eine Krankheit, dann kannst du halt nicht mehr alles schaffen. So, und das hast du auch nicht immer in der Hand.
Ja.
Auch das erzählen natürlich einige in der Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich haben wir irgendwie einen Einfluss auf unsere Gesundheit. So, wenn ich nicht snowboarden gehe, verringere ich die Gefahr schon mal deutlich, mir irgendwas zu brechen oder was kaputt zu machen. Wenn ich nicht Fußball spiele, verringere ich auch auch wenn das eine unpopular Opinion ist, aber auch da gibt es viele Verletzungen, gibt es sicherlich Arten, sich zu bewegen, die wesentlich weniger verletzungsförderlich sind. Wenn ich schwimmen gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir irgendwie das Kreuzband zerre oder irgendwie was anderes passiere, ist natürlich deutlich geringer.
Ich muss gerade lächeln, weil ich gerade gestern wieder im Wrestling-Training war und wir uns irgendwie vom zweiten Seil dann übereinander geworfen haben in die andere Ringecke.
Genau, das hat natürlich einen Einfluss auf uns. Das ist eine Entscheidung, die ich ja auch, haben wir auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, ja auch mehrfach getroffen habe für Lebensfreude. Das Leben ist Risiko. So,
ja.
Und dann gibt es Sachen wie Rauchen. Da ist die Beweislage relativ stark. Das hat einfach einen Einfluss. So, und da, ob du das beeinflussen kannst und wie sehr, dass du dann aufhörst zu rauchen, wie viel das in deiner Hand liegt, wie viel das auch damit zu tun hat, welche Prägungen, welche Erfahrungen du gemacht hast. Oder im schopenhauerischen Sinne, du kannst zwar tun, was du willst, aber kannst du auch wollen, was du willst. Da haben wir auch in der Folge mit meinem Dad ein bisschen drüber gesprochen, Stichwort freier Wille. Auch nochmal ein ganz anderes spannendes Thema. Aber es gibt gewisse Sachen, würde ich sagen, da hast du gar keinen Einfluss drauf. So, also da gibt es immer noch welche, die dir sagen, auch der Verkehrsunfall, den hast du dir in dein Leben gezogen, ja, weil du keine Ahnung was halt für einen ausgemachten nicht. Schwachsinn und eine ziemliche, wenn dir das hilft, wenn dir das passiert ist, im Umgang damit, super, wenn es dir damit gut geht, gut, aber bitte red das nicht anderen Leuten ein, dass die jetzt schuld sind, dass sie im Rollstuhl sitzen, weil sie sich das selber irgendwie herbeigedacht haben oder dass jeder komplett verantwortlich ist, vor allem auch für mentale Gesundheit und Ungesundheit. Das hat nach aktuellem Forschungsstand, und ich finde das sehr plausibel, ganz viel auch mit Genetik zu tun, was du mitbekommst. Da gibt es einfach verschiedene Ausstattungen von diesem Gehirn und manche neigen halt einfach mehr dazu, anstrengende Gedanken zu produzieren. Dann bist du in einer, kann dein familiärer Background eine Rolle spielen, wo sicherlich auch niemand absichtlich als Elternteil traumatisiert, aber halt auch nicht anders konnte, weil die wieder ihre eigenen Päckchen zu tragen haben. Und dann findest du dich halt damit wieder und es kann dich so krass aus der Bahn werfen. Also wenn die mentale Gesundheit einfach so in der Form weg ist oder da irgendeine Erkrankung da ist, woher auch immer die kommt. Und das habe ich halt wirklich live gesehen über die letzten Jahre und versucht, so gut wie es geht, zu unterstützen, wie einfach du normal im Leben stehen kannst. Du hast irgendwie eine stabile Beziehung, du hast einen tollen Freundeskreis, du hast einen Job, der gutes Geld bringt, du kannst alles machen und auf einmal wird, und da kannst du ja auch, Alex, hast hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, hier und in Heldenstunde, aber auch ja auch erster Hand draus berichten, wie das so, und bei dir war es halt, du warst halt noch gut funktionierend so, dass da weitestgehend im Verhältnis jetzt zu bei meinem Freund, bei dem ja der phasenweise auf dem Campingplatz gelebt hat.
Ja,
wirklich, also da habe ich wirklich in erster Hand gesehen, wie es passieren kann, in die, dass du obdachlos wirst.
Ich war sozial immer abgesichert. Das war natürlich etwas, was, wo man sich dann nicht auch noch zusätzlich Sorgen machen musste. Also ich hatte immer ein Dach über dem Kopf und wusste immer, wo ich hingehen kann. Das war sehr, hat sehr geholfen auf jeden Fall. Wenn dir das dann auch noch weggenommen wird und du so gar keine Zukunftsperspektive mehr siehst, ja.
Und je nachdem, also da kam bei ihm halt auch vieles zusammen an Diagnosen, habt ihr auch keinen Überblick, aber du wirst ja auch nicht unbedingt, also war ein so liebevoller und kommunikativer Mensch und der ist auch richtig zerbrochen an seinem Bedürfnis, anderen zu helfen und für andere da zu sein und hat wirklich, war einfach ein sehr sensibler Mensch auch. Und trotzdem haben auch manche seiner Symptome und so auch dazu geführt, dass er auch dann mal anstrengend war für andere Menschen und mal laut und mal unkontrolliert und so. Und dann kann es halt wirklich passieren, dass dann halt auch andere Menschen es nicht mehr schaffen, dir zu helfen, weil die selber auch ihre eigenen Themen haben und selber auch überfordert sind. Und dann kann das zu so einem richtigen Domino-Effekt werden, dass so wirklich es an allen Ecken dir um die Ohren fliegt. Und wenn du dann noch auf Medikamenten bist, um das so halbwegs in den Griff zu kriegen, was total wichtig ist, so, weil anders wäre es schon überhaupt nicht mehr auszuhalten, aber dann funktioniert dein Gehirn vielleicht auch nicht mehr so. Dann hat das irgendwelche Nebenwirkungen, dass du auch deine Sachen nicht mehr organisiert bekommst, dass dann fehlt halt eben das Geld vom Amt. Und so bist du auf einmal in einem Sozialstaat, der eigentlich absichert und jeder sagt so, hä, wir haben doch Sozialstaat, das kann doch gar nicht passieren. Doch, das kann passieren und vor allem dann, wenn deine mentale Gesundheit nicht da ist. Vor allem dann, wenn du ständig düstere Gedanken hast, wenn du antriebslos bist, wenn du nicht mehr aus dem Bett kommst und wenn du nicht, ja, so. Und dann kann das halt alles echt passieren und dann ist es halt eben nicht, dann kann man immer noch versuchen, das Beste draus zu machen in der Situation, aber dann gibt es manchmal Situationen, wo ich würde sagen, du einfach darauf angewiesen bist, dass du Glück hast, im richtigen Moment an die richtigen Personen zu geraten, die dir da raushelfen, die an die richtige Therapeutin, die eine gute Idee hat, Strategie, an das richtige Buch im richtigen Moment, an den richtigen Satz im richtigen Moment, der dich da wieder rausholen kann. Und ich finde, das zeigt so, also es zeigt ganz viel, wenn man das so beobachtet, aber dass wir einfach aufeinander Acht geben dürfen, auf uns Acht geben dürfen, dass das wichtig ist und wie unwichtig manchmal so Dinge sind, über die wir uns aufregen und Sorgen machen. So, oh, bin ich genug gebucht? Habe ich mein nächstes Seminar voll? Habe ich da wirklich performt? Sind also so ganz viele Sachen, worüber wir uns so Sorgen machen oder irgendwie uns den Tag versauen lassen, was auch in Ordnung ist, wenn es passiert, aber die so irrelevant sind im Verhältnis dazu, was noch alles so passiert und wie sehr wir dankbar sein dürfen dafür, wenn wir eben zumindest schon mal irgendwie halbwegs in einem sozial stabilen System aufgefangen sind, vielleicht eher, und genug zu essen haben, Dach über dem Kopf, das sind alles so Basics, die wir für gegeben halten und die ich halt in den letzten Jahren erlebt habe, wie das bei einer Person, die genauso gut ich hätte sein können, halt nicht gegeben war. Und jetzt halt viel zu früh mit Ende 30 einfach nicht mehr hier ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist krass auf jeden Fall irgendwie.
Ja, wir erleben ja auch gerade so ein bisschen Stigmatisierung wieder von mentalen Gesundheit in der Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, woher dieser Wind eigentlich weht. Wir haben ja, also als ich da drin steckte, war Depression noch ein relativ tabuisiertes Thema in der Gesellschaft. Vor allen Dingen bei Männern. Da hat man nicht drüber gesprochen. Und was ich so krass fand, weil ich ja von Anfang an relativ offen mit dem Thema umgegangen bin und wenn man mich gefragt hat, also ich habe das jetzt niemand auf die Stirn gedrückt, aber wenn man mich gefragt hat, habe ich halt offen darüber gesprochen. Und dann war ich erstaunt, wie viele andere Jungs und Männer in meinem Alter sich dann auch geöffnet haben und gesagt haben, wow, das, was du beschreibst, das kenne ich voll gut, das hatte ich auch mal oder da bin ich gerade drin oder ich kenne jemanden, der, wo ich gesehen habe, so, wow, krass. Und das läuft alles hinter verschlossenen Türen ab. Das läuft alles ab, weil keiner drüber spricht. Macht das jeder mit sich selbst aus, weil er irgendwie nicht weiß, dass der andere das auch kennt, weil es so ein tabuisiertes Thema ist. Und dann so der erste, aus meiner Wahrnehmung, so der erste Ruck durch die Gesellschaft ging beim Freitod vom Nationaltorwart Enke damals, der sich aufgrund seiner Depression umgebracht hat, Familie zurückgelassen hat. Und das war halt ein super bekannter Nationaltorwart, Fußballtorhüter, Bundesligaspieler und für viele ja ein absoluter Held, ne? Mhm. Leistungsträger, immer abgeliefert und das konnte man gar nicht fassen. Und da ist dieses Thema aus meiner Wahrnehmung so an die große Gesellschaft gekommen. Und seitdem hat es ja eigentlich viel getan. Also da gab es dann Podcasts, Bücher dazu. Gut, Bücher gab es vorher auch schon, aber ich weiß noch, die Bücher, die ich damals zu dem Thema gekauft habe, mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil die waren so medizinisch, das war irgendwie so, das hat mir nicht geholfen. Und dann, ich sag mal, Thomas Sträter als Comedian, Kurt Krömer als jemand, der eher für eine komische Seite bekannt ist, die sich dann geöffnet haben. Es gab damals da hatte ich auch Tränen in den Augen, als die beiden miteinander in der Sendung waren. Ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Sendung war. War es Schick Krömer? Ich weiß nicht mehr. Aber die beiden,
ja, kann sein,
saßen dann durch so eine Sprechwand getrennt voneinander und haben sie dann so beide so die Hände dahin. So, ich verstehe dich, ich verstehe, was du da gerade sagst. Fand ich sehr ergreifend. Und auch letzten Endes durch die Hilfe von der Deutschen Depressionshilfe oder der Depressionsliga und wie sie alle heißen, also auch super viele Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen, die ein Netz von Hilfe aufspannen, die Aktionen machen, die sichtbar sind, große Veranstaltungen machen. Wie heißt der Schmidt, der Moderator? Harald Schmidt ist zum Beispiel immer auch bei den großen Veranstaltungen von der Deutschen Depressionshilfe und unterstützt die. Also da hat sich viel, viel getan in eine gute Richtung, was das Thema Wahrnehmung und das Thema Öffnen und sich trauen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Und wir müssen vielleicht nachher nochmal eine Telefonnummer nennen. Aber auf jeden Fall findet ihr die in den Shownotes später, wo man anrufen kann, wenn es einem nicht gut geht, wo man sich instant Hilfe holen kann, auch wenn man akut selbstmordgefährdet ist, wo man lieber anruft, statt irgendwas anderes zu machen. Und das fand ich eigentlich eine schöne Entwicklung. Und jetzt gibt es wieder so ein bisschen Rückschritte im Sinne von, dass das erfasst werden muss und dass da alles rumgeistert durch die Medien so in den letzten Monaten.
Gar nicht so mitbekommen.
Ja, da gibt es so Leute, die denken, es wäre eine geile Idee, Menschen mit mentaler Gesundheit irgendwie in einem Register zu erfassen, dass man weiß, was die machen, falls sie durchdrehen und eine Gefahr für die Gesellschaft sind. Also sowas, ne? Amok laufen oder whatever. Gibt's halt, also es gibt halt für alles immer alle möglichen Perspektiven aufs Thema drauf.
Ja. 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 Ja, ich glaube, das war irgendwie nochmal, das war aus meiner Sicht so das, was wir dazu sagen konnten. So ein bisschen.
Ich würde, glaube ich, gerne noch eine Sache ergänzen, von der, die du vorhin gesagt hast, zum Thema Nebenwirkungen von Medikamenten. Also, dass das jetzt nicht auch so den Eindruck macht, dass es gibt ja eine Vielzahl von Behandlungsmethoden für Depressionen. Medikamente sind eine davon. Und es gibt einen gewissen Anteil der Bevölkerung, die eben auf diese Medikamente anspringt. Andere springen da gar nicht drauf an. Die brauchen dann sowieso andere Behandlung. Aber da auch keine Angst vor den Nebenwirkungen haben, weil erstmal die Hauptursache, die muss bekämpft werden. Was das Thema Unfähigkeit angeht, zum Beispiel zum Amt zu gehen und sich Hilfe zu holen, irgendwelche Formulare auszufüllen, oder da muss ich nochmal aus eigener Erfahrung sagen, das kann man sich nämlich nicht vorstellen. Wenn man das nicht mal selbst erlebt hat, ist das so weit weg aus der eigenen Lebensrealität, dass man es sich nicht vorstellen kann. Man fühlt sich einfach so krass
überfordert von allem und jedem, dass man einfach nicht die Energie aufbringt, in so eine Aktion zu gehen. Auch wenn es nur der Telefonhörer ist. Deswegen ist es auch gut und wichtig, wenn man da Hilfe hat, wenn einem Menschen dabei helfen, weil man ist einfach so krass hilflos, so energielos, so überfordert, dass man die einfachsten Dinge nicht mehr hinbekommt. Und das, ja. das kann man einfach nicht nachvollziehen, wenn man im vollen Leben steht, wenn man sagt, ja gut, ich stehe auch jeden Morgen auf und muss meinen Mann stehen. Und
mir ist ja auch nicht immer leicht.
Richtig.
Ich mache es dann halt einfach.
Habe auch mal schlecht geschlafen, aber da muss man mal sich durchbeißen. So. Das hat einfach nichts damit zu tun. Das könnt ihr mir glauben, das hat einfach nichts damit zu tun mit dieser Lehre.
Du kennst und ja beide Seiten.
Ja, ich kenne beide Seiten, genau. Mit dieser Leere und diesem Gefühl in dir drin, wenn du denn überhaupt noch ein Gefühl hast, irgendwann ist da nur noch Leere, da einigermaßen in Anführungszeichen normal zu agieren und einen Plan zu machen und eine Vision zu haben, okay, ich habe jetzt das Problem, so wie ich das heute machen würde, ich habe ein Problem, okay, welche Lösung ziehe ich denn in Betracht, welche ist denn die vielversprechendste, dann gehe ich erstmal die an und dann rufe ich einen Experten an oder hole mir Meinung von meinem besten Kumpel oder von meiner Partnerin oder das ist alles nicht drin. Wenn du richtig tief in der Depression drin steckst, dann bist du relativ hilflos phasenweise, dann kommen wieder Phasen, da geht es dir wieder ein bisschen besser, da kannst du vielleicht wieder ein bisschen Gas geben, also wenn du so eine in so einer Bogen, so war das bei mir, es war ja nicht die ganze Zeit so, sondern es ging immer mal ein bisschen bergauf und dann ging es wieder bergab und dann ging es wieder bergauf und dann ging es wieder bergab. Aber so die Langzeitrichtung war halt eher so eine Kurve nach unten mit Ausschlägen nach oben. Da kann man sich eigentlich nicht früh genug Hilfe holen, weil je länger man sich das anschaut und je länger man so das Gefühl hat, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht so richtig, desto besser sind die Erfolgschancen, weil je tiefer du drin steckst, desto länger dauert es, dich da auch wieder rauszuholen. Ist ja logisch, ne? Je tiefer du dich in ein Loch reingräbst, desto länger brauchst du, um da wieder rauszukommen. Also wenn das Loch noch nicht ganz so tief ist, dann ist es halt auch noch ein bisschen leichter. Das heißt nicht, dass man auch aus dem tiefen Loch wieder rauskommen kann, aber es ist halt einfach ein bisschen leichter, je schneller man sich da Hilfe holt. Ja.
Ja. Yes, du hast vorhin schon, bevor wir das Thema besprechen wollten, gefragt, ob ich am Ende Handpan spiele und den Song von der Chinese Wall, den Happy Dragon, spiele. Und irgendwie finde ich, passt es auch trotzdem ganz gut, die Happy Dragon Melodie zu spielen, weil irgendwie das auch zu meinem Freund ganz gut passt, der eigentlich auch total, dass er diese Paradoxie dann auch total.
Ja, total. Ich habe ihn ja auch so auch kennengelernt, wo er gerade so sehr euphorisch war. Ja.
Und irgendwie passt es auch in der Beschreibung ganz gut für ihn. Und das heißt, ja, ich würde gern dann was Handpan spielen, damit beenden wir auch die Folge, wie wir das jetzt immer machen. Und vielleicht, können wir ja könnt ihr ja auch an die Menschen denken, die vielleicht in eurem Umfeld strugglen. Habt auch nochmal Lust, die vielleicht anzurufen oder einfach eine kurze Nachricht zu schreiben. Geht's dir gut? Kann ich was für dich tun? Oder ihr denkt an irgendeinen Happy Dragon, den ihr vielleicht verloren habt. Was heißt verloren? Aber der nicht mehr auf diesem Planeten ist und irgendwie irgendwo durch die Lüfte zieht oder irgendwo was anderes macht. Und beschließen so eine sehr ungewöhnliche Folge der Gleichmutproben mit einer frischen Schicksalsnachricht als Auslöser dieser Folge und auf jeden Fall mit einem Grundgefühlszustand, mit dem ich noch nie einen Podcast aufgenommen habe, auch spannende Erfahrung. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wahrscheinlich, was die Ereignisse angeht. Damit gehen wir raus. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen was von China zu erfahren, geht es da in der aktuellen Patreon-Folge drum. Die haben wir aufgenommen davor. Das heißt, da ist eine Fröhlichkeit, auch mit Bella als Gast. Passt jetzt wahrscheinlich nicht so die Idee, das jetzt hier hinten dran zu hängen.
Das passt hier jetzt.
Das passt leider nicht. Da wollten wir ein paar Minuten.
Aber das können wir in 14 Tagen machen bei der nächsten Folge.
Ja, genau, da machen wir das. Oder ihr hört halt dann rein, wenn ihr Lust habt.
Aus China aufgenommen. Zumindest die Hälfte der Teilnehmenden.
Also nee, genau.
Stimmt nicht, zwei Drittel der Teilnehmenden.
Zwei Drittel der Teilnehmenden waren in China.
Ja.
Ich rutsche mal hier noch nach hinten, damit ich Platz habe zum Handpan spielen.
Boah, ja, ungewöhnlich, ungewöhnliche Folge, aber ja.
Yes.
Und, danke für den Austausch.
Yes. Und ja, dann hören wir uns bald wieder und alles Gute euch.
Vielen Dank fürs Zuhören, euch noch einen schönen Tag.
This is the Happy Dragon.